voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Wie kann man es schaffen, dass Jugendliche Lust bekommen, in die Oper zu gehen? Das ist heute die zentrale Frage und zu Gast ist der Opernkomponist Ludger Vollmer, der nach der preisgekrönten Jugendoper Gegen die Wand, nach einem Film von Fatih Akin mit Chick, einer Road Opera, keinem Road Movie, einen weiteren Stoff gefunden hat, der junge Menschen begeistert. Chick, nach dem millionenfach verkauften gleichnamigen Jugendbuch von Wolfgang Herrndorf, wird in der Fassung als Jugendoper von Ludger Vollmer gerade an der Wiener Staatsoper einstudiert. Hey Ludger, tausend Dank, dass du heute bei Voll motiviert bist.
Hallo, gern, freut mich.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg mit Chick. Warum ist dir persönlich denn die Jugendoper so ein wichtiges Anliegen?
Ja, dazu will ich eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar wird man ja eingeladen als Komponist in ein Haus, an dem eine Oper mal produziert werden soll, aus der Feder des Komponisten, und wird dort eingeladen, das Haus kennenzulernen, das Ensemble, das Orchester kennenzulernen und auch mal zu sehen, wie es klingt. Und zu diesem Zweck wurde ich einmal an einem solcher Häuser eingeladen und hatte einen sehr schönen Platz mitten im Parkett, also ganz in der Mitte, und kam allerdings zwei Minuten vor der Aufführung dort an und wollte noch rein in die Mitte auf meinem Platz. Und das war sehr schwer. Warum? Weil die Reihen dort relativ eng gesetzt waren. Es war ein altes Haus und das Publikum aber auch wirklich nicht mehr in der Lage war, aufzustehen. Die konnten einfach nicht mehr aufstehen.
Ja, wie bei Loriot.
Und das zeigt wahrscheinlich das Problem, was wir haben. Ich bin also absolut davon überzeugt, dass das Theater, was es ja schon seit Tausenden von Jahren gemacht hat, es war ein Raum, der in der Mitte einer Polis war und einer Stadt, also eines Raumes von Menschen, die zusammen wohnen. Und in der Mitte haben die sich einen Raum geschaffen in der griechischen Antike und haben dort Theater gemacht und haben über ihr Leben gesprochen. Sie haben einfach ihr Leben dort verhandelt, haben dort ausprobiert, was wäre wenn, und haben auch Konflikte da besprochen und so weiter im Theater. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur heute immer noch so ist, sondern dass das auch in Zukunft so sein muss und bleiben muss. Das ist ein sehr lebendiger Ort, wo man sich persönlich erlebt und nicht nur über irgendwelche digitalen, im Zweifel zusammenbrechenden Verbindungen. Man kann sich sehr lebendig austauschen und so weiter, und dieses, das gehört zu unser, nicht nur zu unserer Kultur, das gehört zu unserer Seinsweise. Es ist einfach ein unglaublich wichtiges Lebensmittel. Wenn wir jetzt aber so etwas erleben, wie ich das eben beschrieben habe im Theater, dass tatsächlich dort keine jüngeren Menschen zu finden waren als eben diese älteren Herrschaften dort, dann frage ich mich, woran kann denn das liegen? Wenn ich die alten Theaterstücke schaue, die heute immer noch gespielt werden, also Schillers Räuber oder auch die, selbst die Wagner-Opern, ja, oder die Zauberflöte oder so, das sind alles Stoffe, in denen junge Menschen für junge Menschen spielen. Es gibt ganz selten in diesen Opern und in diesen Schauspielen eine Situation, wo alle, also alle Teilnehmenden auf der Bühne über 60 sind.
Ja, würde mir jetzt so spontan auch nichts einfallen. Giannis Kiki vielleicht.
Ja, es gibt vielleicht solche Ausnahmen, das hätte ich jetzt nicht parat. Also tatsächlich sind in dieser Zeit Stoffe verhandelt worden, wo junge Menschen junge Menschen liebten, mit ihnen kämpften, Dinge erlebten, und natürlich kam dann so ein alter Seher dazu oder so. Aber es ist in der Hauptsache, die Akteure waren jung, und es wurde auch von jungen Menschen für junge Menschen geschrieben. Ja, die wurden dann älter natürlich, die Autoren, aber wir können wirklich alle Stoffe durchschauen. Es waren Jugendstoffe, also für die jüngere Generation, die sich finden musste, die eine Identität entwickeln musste, die einen, die Lösungen suchte in Konflikten, die sie miteinander hatten und so weiter, die glücklich waren miteinander und so. Also das waren immer Stoffe von Jungen für Junge, durch junge Menschen auch gespielt auf der Bühne dort. Und jetzt ist es anders und ich frage mich, warum? Und ich glaube, der Grund ist da zu finden, dass wir als Autoren uns dessen nicht bewusst sind, dass wir verantwortlich sind auch für die jüngere Generation. Und zwar, wie kann man diese Verantwortung wahrnehmen? Also ich habe dann darüber nachgedacht und festgestellt, die Generation zwischen 14 und 40, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, sind ja geprägt durch das Internet, durch Games, durch Filme, durch schnelle Schnitte. Ja, sie sind ja sehr schnell in der Lage, von der Tiefsee auf den Mond zu kommen und zurück. Mhm. Ja, das geht ganz schnell.
Ja.
Das wäre in der Generation meiner Großeltern überhaupt niemals vorstellbar. Jules Verne hat sowas gemacht. Ja. Aber nicht in dieser Geschwindigkeit. Und heute prägt es einfach das Bewusstsein. Dieses schnelle Denken in Bildern, ja, in schnellen Schnitten.
Aber man könnte natürlich jetzt auch einfach traditionelle Stoffe so inszenieren, dass es von der Tiefsee auf den Mond geht.
Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Wir leben heute tatsächlich in einer Zeit, also wenn ich jetzt rausgehe und durch Hamburg fahre und so weiter, wir leben in einer Zeit, in der es keine barocken Fürsten mehr gibt. Also es gibt schon noch Fürsten in Monaco oder so. Und jetzt haben wir ja die Hochzeit von Herrn Lindner erlebt. Das ist ja auch so großfürstlich inszeniert worden. Herr Merz schwebte mit dem Flugzeug ein und so weiter.
Aber es ist absolut nicht die Realität von Kindern und Jugendlichen.
Das ist auch nicht unsere Lebensrealität. Das ist das von irgendwelchen, ja, ich erlebe das als ziemlich, ja, abgefahren, ne? So abgehoben im Sinne des Wortes, abgehoben.
Ja, das heißt, du hast jetzt einfach Stoffe gewählt.
Ja, genau. Also wir müssen tatsächlich zwei Dinge schon, haben wir jetzt genannt. Also erstmal die Fähigkeit die Art und Weise, wie Menschen, junge Menschen Stoffe aufnehmen und verarbeiten in ihrem Bewusstsein, in ihrem Gehirn, ja. Und die zweite, welche Stoffe das sind, welche Themen dort verhandelt werden. Und da kommen wir wieder zu den alten Opern. Die haben natürlich alle Stoffe ihrer Zeit behandelt. Ja, der Figaro griff auf Beaumarchais zurück. Ja, Beaumarchais, dieser Stoff hat die Französische Revolution mit entzündet. Ja, und das ist nicht der einzige. Die griechischen Tragödien und so weiter, die sprachen wirklich zentral von dem Menschen zu seiner Zeit. Dass es so genuin ist, dass es heute uns noch trifft, ist natürlich eine andere Sache. Aber wir können natürlich eine Oper oder einen Stoff, der im 19. Jahrhundert verhandelt wurde, jetzt nur noch bedingt in die heutige Zeit transportieren. Das heißt, wird ja gut gemacht, gibt ja kluge Regisseurinnen und Regisseure. Aber warum sollen wir eigentlich da aufhören, in unseren Musiktheaterwerken oder in unseren Sprechtheaterwerken von unserem Leben zu sprechen? Von dem Leben der jüngeren Generation heute und sie dadurch hereinziehen, auch von der Struktur unserer Gesellschaft. Ja, Gegen die Wand war ja ein Riesenerfolg, das ist ja jährlich nach inszeniert worden. Innerhalb von 10 Jahren ist das 10 Jahre lang an wirklich großen Häusern und auch an kleinen Häusern nachinszeniert worden und die Uraufführung sollte ja nur 7 Vorstellungen haben, wie es ja heute ist mit zeitgenössischen Opern. Die sind auf 40 Vorstellungen gekommen und dann brach die Intendanz ab damals. Und natürlich wird dann das gesamte Programm umgestellt. So, und das heißt, dass wir da einen riesen Bedarf auch gesehen haben. Also die Menschen brauchen das, ja.
Darf ich mal ganz kurz zwischenfragen, wie kommst du denn eigentlich auf die Bücher und auf die Filme, die du für deine Jugendoper nutzt? Ich meine, suchst du die selbst aus oder gibt's da Beratung zum Beispiel von Jugendlichen oder von deinen Kindern? Ich glaube, du hast ja auch einen ganzen Stall voll Kinder,
richtig,
oder?
Die sind zum größten Teil natürlich jetzt alle schon erwachsen, natürlich genauso kritisch und also es ist super mit denen, aber ich habe noch einen ganz kleinen, auch nochmal einen 4-jährigen Bengel da. So. Aber
dann ist ja Kokosnuss, der kleine Drache Kokosnuss jetzt wahrscheinlich das Thema, ne? Ist das, als Oper ist das noch nicht vertont worden?
Nee, aber ich mache keine Kinderopern tatsächlich. Also Kinderopern gibt's genug und sehr gute. Ja, aber tatsächlich das Segment zwischen 14 und 40 ist also absolut unterversorgt.
Aber von 4 auf 14 ist schnell.
Das stimmt, das geht kantapper, kantapper. Aber ich weiß nicht, ob der 14-Jährige sich dann noch mit dem Drachen Kokosnuss auseinandersetzen
Stimmt, will. Das ist es dann nicht so, ne? Kennst du, ich habe das neulich im Podcast, in der Sommerfolge haben wir auch über Bücher gesprochen, die für Jugendliche relevant sind. Und da, ich hatte kürzlich dieses Dry gelesen. Kennst du das, wo es so ein Tap-out gibt in Kalifornien? Also so, wo praktisch kein Wasser mehr fließt und die Leute durstig sind, erstmal die Supermärkte leer kaufen. Sie haben nicht eine Hungersnot, sondern sie verdursten praktisch in Kalifornien. Mit allem, was dazugehört, mit, weiß ich nicht, Aufständen und Revolution und Räuberei und so. Das könnte ich mir auch mega gut vorstellen als Jugendoper. Wenn du noch eins schreibst, schreib's dry, bitte.
Ich muss mir das mal durchlesen.
Ja, ich habe es jetzt ein paar Mal vorgelesen, wenn wir hier Gastkinder haben, immer nur so ein, zwei Kapitel oder auch mal, habe das mal im Unterricht zum Thema gemacht, hier im Trompetenunterricht. Und dieses Tropfen des Wassers und so ist ja auch irgendwie so schön. Es ist ja ein schöner Klang eigentlich, ne? So dazu zu improvisieren. Und das kam unglaublich gut an. Die haben das alle durchgelesen, dieses Dry.
Ich hab tatsächlich jetzt vor kurzem, um da noch kurz anzuknüpfen, den Schwarm gelesen von Schätzing. Schätzing ist ja unglaublicher Typ, wahnsinnig gut auch recherchiert und so weiter, extrem intelligent. Aber tatsächlich den Schwarm, und natürlich, ich scanne ja solche Bücher immer, ob ich die verwursten kann, ne? Aber ich kann das nicht. Also Schätzing kann ich nicht als Oper darstellen. Nicht deswegen, weil da nichts los ist. Das ist also mehr geht nicht als dort. Aber deswegen, weil der Stoff, das ist dann irgendwie mein Bauch, das ist so ein dystopischer Stoff, der letztlich nur noch auf Schwarz-Weiß, A, B, ja, Mensch, Schwarmintelligenz dort endet und das geht dann auf der Bühne wird das nicht funktionieren. Ich habe irgendwie, es klingelt irgendwas in mir dann oder es klingelt nicht, ja. Also tatsächlich ist es so, dass die Stoffe mich berühren müssen, ja. Und viele meiner wichtigsten Opern habe ich einfach so angefangen zu schreiben und die waren dann innerhalb von kürzester Zeit, hat irgendwer irgendwas gehört, übers Netz gelesen oder von einem Bekannten wurde das erzählt und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich das Material nicht vorstellen kann. So war das bei mir. Ich kenne tatsächlich es nicht, dass ich exzessiv mit meinen Opern hausieren gehe oder so, ja. Also ich habe das auch schon gemacht und so, weil ich dachte, an dieses Haus oder an jenes Haus passt eine Oper sehr gut. Also sprichst du mal mit dem Intendanten dort, aber es ist eigentlich von meinen, ich schreibe jetzt die 10. Oper und vielleicht ist es in einem Fall so gewesen oder so, dass ich das mal gemacht habe.
Warum ist es dir eigentlich wichtig, dass Jugendliche in die Oper gehen? Ich meine, man könnte ja auch ganz genauso gut ins Kino gehen oder ja, was hat denn die Oper eigentlich für einen Vorteil?
Naja, also. Das Kino ist natürlich auch sehr beeindruckend und so. Aber jetzt war ich ja mal wieder, ich bin ja ein Filmfan auch, Cineast. Und jetzt mein jüngster Kinobesuch war dann so natürlich, man ist dann doch schon relativ einsam da, versinkt man in seinem Plüschsessel mit seinem Popcorn. Rechts und links sitzt keiner und auch sonst passiert nichts. Auch vorne ist halt eine flache ein vorgefertigtes, ja, ein Film, da kann sich nichts mehr verändern. Eine Oper ist immer jede Vorstellung anders. Sie wird immer von lebendigen Menschen auf der Bühne gemacht. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren mal eine Tournee mit Ludwig Hirsch damals, ein Chansonnier, ein Wiener Chansonnier, der leider dann an Lungenkrebs erkrankt ist und sich das Leben genommen hat. Das ist ja hochtragisch. Hochtragischer, aber in Österreich, glaube ich, bis heute noch ja, verehrt, muss man sagen. Und mit dem hatte ich das Glück, mal eine Tournee zu machen, 14 Tage in Wien, das war toll. Ja, und das Stück, was wir gemacht haben, war ein Musical von Herman van Veen. Das war aber für Kinder, ein Kinderstück. Und wir haben es im Ronacher gemacht. Und immer um 16 Uhr. Und danach habe ich meinen Koffer geschnappt und bin in die Staatsoper gerast.
Warum das?
Und was ich dort sehen wollte, war eine Karte für einen Stehplatz oben. Das ist der eigentliche Schatz der Wiener Staatsoper. Ein Stehplatz. Warum? Weil die Leute aus ihren Büros kommen, von der Arbeit kommen und so weiter. Jung und alt und steinalt und sehr jung. Die können sich das alles leisten. Die Karten waren preiswerter als die Garderobenkarten. Und man kann also jeden Abend nach Dienst sozusagen sich belohnen und eine schöne Wagner-Vorstellung sich angucken oder so. Ja, das ist ja ein Riesenprogramm auch, was dort in an der Wiener Staatsoper ist. Und das habe ich auch gemacht. Und da habe ich ein für mich sehr verblüffendes, etwas sehr Verblüffendes kennengelernt. Und das war so, ich bin da jedes Mal hochgestiegen auf die Stehplätze da oben. Und dann waren da verschiedene Menschen, alte Damen, junge Herren, die sich darüber unterhalten, wie die vorgestrige Vorstellung von dem Sänger XY, wie der die gesungen hat. Und dass er, wenn es jetzt zum Beispiel in der Pause war, allerdings im zweiten Akt von Auftritt der nicht ganz so brillant heute drauf war. Ne? Ich habe da gar nichts gehört, aber die ja. Ja, die kannten all diese Opern aus dem FF und konnten genau sagen, also der Sänger XY ist dort etwas brillanter, aber hat nicht so viel Spielfreude wie der Sänger AB. Ja, also es ist irre und das hat mich total beeindruckt. Das hat mich total beeindruckt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Kommentar Jugendliche total verschreckt. Weil du gehst da rein und du bist so völlig überfahren von diesem großen Raum, der ja oft auch sehr, sehr, sehr schön gestaltet ist optisch und dann dieses Orchester. Auf der Bühne passiert so viel. Und dann kommen so rechts und links Kommentare, wo du eigentlich merkst, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Handlung nicht, von der Musik nicht. Und ich merke auch nicht, dass der Sänger vorgestern brillanter war, weil vorgestern war ich vielleicht tatsächlich im Kino als Jugendlicher. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eher verschreckend wirkt.
Na, meine Erfahrung mit meinen Jugendopern ist, dass das gar nicht so ist. Also bei den Jugendopern haben ja, also da müssen wir einfach wieder über das Thema sprechen. Mhm. Wenn ich natürlich mit einem Bühnenweihefestspiel komme. Und
Wagner. Ja,
also das sagt uns schon der Name. Bühnenweihefestspiel. Ja, ja. Also da sind natürlich junge Menschen, die mit 14 oder 16, die natürlich auch noch keinen gefestigten Zugang zu bevorzugten Kunstformen haben oder so, die noch suchen, die sich noch orientieren wollen und müssen und so weiter, die gucken dann erstmal, viele sind davon, haben ja überhaupt keinen Zugang zu Spiritualität, noch dazu zu so einer selbstgeschnitzten, wie dieser Wagner ja dort anbietet und so weiter. Und dann kommen die da rein und dann sind die natürlich fremd dort. Aber wenn ich wir reden wieder über Chick, ja, wenn ich zum Beispiel so eine Oper nehme wie Chick und dann ist so ein Typ da vorne und der hat was mit ihnen zu tun und der verwendet Worte und Seinsweisen oder so, wie sie die auch verwenden, ja. Also es ist eine Frage des Themas und wenn dann auf der Bühne auch noch dazu junge Leute sind, die sie kennen persönlich sogar, Freunde, Freundinnen oder die sie kennen könnten, haben die einen ganz anderen Zugang. Also ist völlig klar. Und dann erobern die sich die Bühne richtig. Ja, und das junge Publikum sieht das und wird mit reingezogen ins Geschehen, ganz klar.
Ich glaube, es kommt bei diesen traditionellen Stücken von, ja, weiß ich, Verdi, Puccini, Mozart, Wagner oder sowas in der Preisklasse, da kommt es gar nicht immer so sehr auf die Handlung an. Ich meine, das ist natürlich schön, wenn irgendwas so verständlich dargestellt wird, dass ich den Schülern nicht stundenlang eine Einführung hierzu geben muss, wenn ich jetzt mit den Schülern mal dahin gehe, damit sie es verstehen. Aber für mich ist es einfach viel wichtiger, dass die ganze Sache rüberkommt, dass sie die Jugendlichen berührt. Das kann eine wahnsinnig tolle Sängerin sein oder eine beeindruckende Inszenierung. Aber es muss irgendetwas sein, was diesen Opernabend so was ganz Besonderem macht. Ja, und ich habe immer versucht, dass meine Schüler so ein bisschen Verbindung zur Oper bekommen, indem ich sie einfach mitgenommen habe. Als ich ja noch in einem Opernhaus gearbeitet habe, da war das einfacher. Da habe ich sie einfach manchmal mit in den Orchestergraben genommen, wenn Vorstellung war. Allein dort so diesen Zaun zu erleben, diese Kraft, diese Energie, das ist ja schon, das ist unvergesslich. Ja, so war übrigens auch mein erstes Erlebnis in einer Oper, Hamburger Staatsoper damals. Ich wurde von einem Musiker mitgenommen und ich habe im Orchestergraben in der letzten Reihe gesessen. Ich glaube, ich war damals so 6 Jahre alt und ich habe von dem Stück nicht ein Wort verstanden. Aber ich kann mich bis heute an dieses tolle Erlebnis erinnern, an einzelne Momente, wo die Streicher so im Tutti gespielt haben und es wie so einen Sog gab in der Musik oder wo die Trompete über dem Orchester gestanden ist mit ihrem Sound. Und das war der Wahnsinn. Ich wusste einfach in diesem Moment, ich will mehr davon. Ich will das auch können. Aber ich versuche auch immer, wenn das irgendwie möglich ist, dass der Schüler in irgendeine Verbindung noch weiter zur Oper bekommen, indem er oder sie vielleicht zum Beispiel in einem Opernkinderchor singt oder zumindest mal Statist sein kann irgendwo auf der Bühne. Dann ist es nämlich sowas ganz anderes, wenn du mal selbst dort oben gestanden hast, dann finde ich, hast du einfach eine ganz andere Verbindung dazu. Hast du das auch, dass du Jugendliche mit einbeziehst in deine Stücke?
Ja, also es muss ja, um dir da recht zu geben, natürlich diese gläserne Wand durchstoßen werden. Ja.
Absolut.
Das ist das. Und natürlich ist ein sehr großer Teil meiner Opern immer explizit mit Jugendchor zu versehen. Den fordere ich dort.
Ah, das ist eine super Idee.
Richtig, ja. Natürlich gucke ich dann die Häuser an. Haben die gute Jugendchöre oder sind die erst beim Aufbau eines Jugendchors oder so? Und dann werde ich natürlich den Schwierigkeitsgrad meiner Komposition dort dem anpassen. Ja, es nutzt nichts, wenn die da oben die ganze Zeit nur rumstolpern. Also die müssen auch mit Spaß dabei sein auf der Bühne.
Absolut. Ich meine, das haben ja auch schon große, große Namen vor dir getan. Ich meine, denk mal so an Puccinis La Bohème. Da gibt's ja auch keinen Jugendchor, aber einen Kinderchor immerhin, der jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Oder jetzt Karl Orff. Ich meine, der hat ja auch einen Kinderchor in seine Carmina geschrieben. Das ist ja auch eher einfach und von einem auch doch durchschnittlichen Kinderchor gut zu bewältigen.
Ja, und wir brechen uns auch keinen Zacken aus der Krone. Wir KomponistInnen und AutorInnen, wir können tatsächlich auf diese Bedürfnisse auch eingehen. Also ich habe oftmals mir gedacht, also eins der großen Probleme der zeitgenössischen Musik, eines der sehr großen Probleme der zeitgenössischen Musik ist, dass die in der Praxis, von Ausnahme ist abzusehen, aber in der Praxis in der Regel in einer Musikschule nicht mehr vermittelbar ist, einfach auf den Instrumenten für Kinder. Und das ist bei den großen Meistern der Vergangenheit völlig anders, denn der größte Teil, ja, der, also ich habe auch lange Zeit Geige und Bratsche unterrichtet, und der größte Teil dieser Stücken, die dort unterrichtet werden, sind alles Stücken der größten Meister des Barocks, der Klassik, der Romantik in Europa. Mhm. Ja, das, und die werden mit großer Freude gespielt, sind aber spielbar. Die sind spielbar, ja. Die deutschen Tänze von Beethoven und Mozarts wunderschöne Melodien, ja. Und es gibt dann noch Meister der neue, also der klassischen Moderne von Schostakowitsch, kann man noch einiges spielen mit kleineren Schülern und so. Das geht. Aber dann ist dann auch Schluss. Also aus dem, was in Deutschland nach den 50er Jahren kam, da kann man jedenfalls nach, was tatsächlich, ich rede jetzt von Darmstadt, aus dieser Ecke kam, kann man mit Kindern einfach nicht mehr arbeiten. Geht nicht mehr. Dann mit Jugendlichen, um da mal experimentell das und das, aber dass man mit denen wirklich am Instrument arbeitet, an einer Melodie arbeitet oder an der Gestaltung einer Musik in dem Rahmen arbeitet, dass Kinder das auch mitnehmen können.
Ja, aber ich meine, Kinder suchen ja auch Aktualität in ihrem Musikunterricht und deswegen kommen sie ja auch ganz oft mit Vorschlägen, können wir mal hier dieses und jenes Popstück spielen?
Richtig, das sind dann Popsongs, aber wenn wir uns die Struktur eines Popsongs dann so anschauen, es sind Melodien und Harmonien.
Das ist es. Ja, und Sie merken natürlich, ist es total einfach, es klingt gleich richtig schön. Ich meine, da müsste man jetzt halt mal kompositorisch was dagegen setzen.
Ja, es geht.
Ludger, ich sitze ja immer noch an der Trompetenschule dran. Du darfst gerne was beisteuern, was Experimentelles.
Ja, also es geht. Natürlich, also wir müssen uns nur dazu bereit finden. Wir müssen dann in diesem Fall auf das Publikum der Pädagogen, die mit oder PädagogInnen, die mit Kindern arbeiten, zugehen und fragen, was braucht ihr denn? Dann müssen wir als KomponistInnen kreativ umgehen, das ist das. Aber ich glaube, dass das, was die Altmeister hatten, ja, ein Zugehen auf das Publikum oder auf die Auftraggeber, um zu fragen, und zwar gar nicht aus populistischen Gründen, sondern einfach nur aus mitmenschlichen Gründen, zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich? Ja, ihr fragt mich an meine Kreativität. Ich kann natürlich ja auch andere Dinge tun, die Zeitung lesen, baden gehen und so weiter. Ich muss mich nicht mühen, um Noten aufzuschreiben, aber wenn ihr mich ruft, ja, und dann müsst ihr mir erstmal sagen, was braucht ihr denn, und dann biete ich euch was an, und zwar nicht was wer anders gemacht hat, sondern was ich machen kann, ich persönlich. Das biete ich euch an, und dann schauen wir mal, da kommt bestimmt was Gutes bei raus. So haben die Alten mit Sicherheit gearbeitet. Die haben gefragt, was braucht ihr denn?
Du hattest gerade die alten Stücke genannt. Wie sieht es denn mit diesen traditionellen Stücken aus? Hast du da einen Tipp, was du, spannende Inszenierung vorausgesetzt, für Jugendliche empfehlen kannst? Ich meine, Gegen die Wand und Chick sind natürlich jetzt erstmal gesetzt für alle Musiklehrende, die das hier hören, ne?
Da muss man sagen, fast alles, ja, also fast alles. Also also was mich als Jugendlicher schon wirklich wahnsinnig mitgerissen hat, waren Verdis Opern, also Rigoletto zum Beispiel, weil es sind ja Dinge, die mich auch als Jugendlicher in der Schulklasse schon bewegen, als wenn du zum Beispiel ein Außenseiter bist in einer Schulklasse oder so, ja. Und dann passiert sowas, ja. Und wenn das gut in einer guten Regie ist, in einer spannenden Regie, und ich damit reingenommen werde, auch von einer Pädagogin oder einem Pädagogen oder so, die Möglichkeit habe, einfach da mich reinzulassen. Also dann ist das toll. Oder es gibt, was ich irre finde, sind auch selbst so Barockopern oder Fairy Queen. Ja, gerade du hast erzählt, du warst in Lübeck mal. Da gab es eine sensationelle und hochwitzige Inszenierung von Fairy Queen.
Oh, Fairy Queen ist ja so toll. Aber ich glaube, wenn ich mit Jugendlichen in die Oper gehen würde, dann würde ich vielleicht auch sowas ganz, ganz Abgefahrenes mal aussuchen, wie Herzog Blaubarts Burg. Das finde ich ja so irre, dieses Stück. Diese Burg und dann diese Gefahren, die da für die Judith lauern, und dann immer noch eine Tür, hinter der es immer noch schlimmer wird. Ja. Und auch die Musik ist ja so irre. Und wenn man das ein bisschen cool inszeniert hat, auch mit ein paar Farben auf der Bühne, ich finde, Herzog Blaubarts Burg finde ich unglaublich beeindruckend. Und zudem hat es ja noch den Vorteil, dass es nicht so besonders lang ist. Also sollte ja für Jugendliche gut durchhaltbar sein, ne?
Ja. Aber man sollte auch vor allen Dingen immer bei solchen Stoffen wirklich vorher mit den Leuten darüber reden. Also es geht ja da, es sind ja da keine Kinkerlätzchen, die da verhandelt werden, ne?
Nee, es ist durchaus schockierender Stoff auch, ne? Aber das wollen ja Jugendliche, die wollen ja auch nicht irgendwie immer eitel Sonnenschein.
Eben deshalb.
Das ist ja bei Gegen die Wand ist es ja auch eher dramatisch. Ja. Ist das nicht die Geschichte von zwei Deutsch-Türken, Sibel und Kahit? Die gehen da so eine Scheinehe ein, um den engen Moralvorstellungen der Familie zu entfliehen, ne? Und dann haben aber beide zahllose Affären mit anderen, bevor dieser Kahit doch dann spürt, dass er sich doch tatsächlich in seine, ja, Scheinehefrau verliebt hat, ne? Also Liebe, Eifersucht, Leidenschaft.
Es geht eigentlich noch krasser zu. Also es ist so, dass da ein Mädchen in einer ultrakonservativen türkischen Familie lebt und aber das nicht mehr möchte. Sie möchte nicht mehr in diesen Fesseln leben. Sie, ja, will raus, und sie will Partys machen, und sie will jeden Tag einen anderen Kerl im Bett haben. Sie will das alles haben, was ihre deutschen Mitbürgerinnen ja alles haben. Und das möchte sie auch.
Ja, das will ja die Judith in Blaubartsburg. Die sucht sich ja auch das Abenteuer, ne?
Genau. Packend ist immer für die jungen Leute, wenn es um Identität geht. Ja, und das ist bei Gegen die Wand der Fall. Da ist selbst dieser Jahid, der, wie gesagt, ein alterner Alkoholiker ist und der eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen hatte, der fährt dann nach Mersin zum Schluss am Ende der Oper, ne, und hat seine Identität wiedergefunden. Er hat sie hier in Deutschland verspielt irgendwie, und dort hat er sie dann wiedergefunden und so. Und so ist es bei Chick zum Beispiel auch, ja, also der die Hauptrolle spielt, der Chick genannt wird. Chick übrigens in Österreich lernte ich jetzt, heißt Kippe, also das, was man sich hinter das Ohr schiebt. Genau. Und der Chick genannt wird, der redet von sich als einer, der, ja, er sei ein Zigeunerjude. Mhm. Ja. Also sein Opa lebt in der Walachei und hat da irgendwie so eine, ja, eher orientalisch anmutende Großfamilie mit vielen Cousinen und so weiter. Also genau kann man gar nicht feststellen, wo der herkommt. Und er weiß es wahrscheinlich auch selber nicht. Und ihm wird gegenübergestellt so ein typisch, ja, deutscher Mittelstandsjunge, der eigentlich aus einer wohlhabenden Familie kommt, mit Swimmingpool und Villa und so weiter. Dann ist aber die Mutter als Alkoholikerin in einer Entzugsklinik und der Vater ist mit seiner Geliebten weg. Und er ist völlig verwahrlost in dieser Villa an dem Swimmingpool allein. So, hat einen Haufen Geld von seinem Vater gekriegt. Und da trifft dieser Chick auf ihn. Das heißt, er sucht ihn, Chick geht auf den Mike zu. Und die beiden, Mike stellt fest, dass er auch ein Problem mit seiner Identität hat. Er will ja mit seinen Eltern, also mit dem will er nichts zu tun haben. Der Vater ist gewalttätig. Der schlägt ihn nachher sogar richtig ein paar Reihen und so, verprügelt ihn. Und das ist ein krasses Ding. Aber die beiden gehen auf Tour in diesem Land hier, fahren wahrscheinlich nur 100, also einen Kilometer mit dem geklauten Lader da durch Getreidefeld. Ja, wie es dann heißt, wir haben versucht, unseren Namen mit einem Lader ins Getreidefeld zu schreiben. So, und wollen aber mit diesem Auto, mit diesem geklauten Auto in die Walachei zum Opa von Schick. Also die suchen, die wollen zur Wurzel seiner Identität. Da wollen die hin, ja. Gleichzeitig sucht auch Mike nach seiner eigenen Identität und spiegelt die sozusagen an diesem völlig anderen Freund, den er da gefunden hat, und erkennt da auch sich selbst. Und diese Suche nach Identität, die zieht sich übrigens durch alle meine Jugendopern. Und das ist genau das, was ich gesehen habe, was die jüngeren Menschen wirklich nagelt daran, was die wirklich anfixt. Ja, die können diesen Weg mitgehen, weil die alle in dieser Situation sind. Wer bin ich? Und vor allen Dingen aber für jüngere Menschen.
Ja, wohin geht der Weg? Hoffentlich mal in die Oper. Denn die Opernränge sind leer, ne? Hast du kürzlich über die Social Media sind jüngst einige Fotos aus der Wiener Staatsoper durch die Social Media gegeistert. Gähnende Leere im Parkett, praktisch null Auslastung in den Rängen. Was glaubst du denn, ist das nur der Corona-Krise geschuldet, dass jetzt ältere Menschen einfach nicht mehr gehen in die Oper und sich nicht trauen? Trefft ihr Komponisten nicht den Geschmack? Oder sind die Stücke einfach nicht so relevant, die aktuell gespielt werden? Warum ist die Oper leer?
Also ich muss da tatsächlich, ist ein ganzes Bündel von Gründen. Ne? Und tatsächlich muss ich auch sagen, als ich jetzt in Wien war und die Wiener Staatsoper hatte noch nie ein Problem mit Publikum. Noch nie.
Eben, deswegen, ich war auch erstaunt. Es waren ja auch nicht ein oder zwei Fotos, sondern es war wirklich häufig jetzt.
Die sind total verblüfft. Und ich glaube, dass der Chick nach Wien geholt wurde, ist einer der Gründe. Ja, die in anderen Opernhäusern schon lange da sind. Ich habe also tatsächlich sehr viel zu tun, weil ich die Jugendoper bediene und die Theater in ihrer Analyse der Situation, in der sie stehen, schon weit der Wiener Staatsoper vorangeschritten sind, ja, mit diesem Wegbrechen des Publikums und so weiter. Und die fragen sich dann, woran liegt's denn? Ja, und die haben dann diese Antwort, wir müssen Stoffe für junge Leute finden, in denen die sich dann auch wirklich wiederfinden können und so. Und jetzt einer der zweiten Gründe, ja, die ich sage, tatsächlich heißt das dann rein logisch, dass wir als KomponistInnen und als LibrettistInnen gefragt sein müssten. Die Leute müssten uns Kusshändchen hinterherwerfen und den roten Teppich ausrollen. Ja? Stattdessen ist es aber so, dass wir, davon bin ich überzeugt, zwar gefragt sind, aber viele meiner jüngeren Kollegen gar nicht mehr den Ehrgeiz haben, das sein zu wollen. Ich glaube, das ist eine Art von Resignation, die da breit sich gemacht hat in meinem Berufsstand. Ja, es geht bei ganz vielen jüngeren Menschen gar nicht mehr darum, für ein Theater zu arbeiten, für lebende Sänger, für lebende Instrumentalisten zu arbeiten, sondern es geht bei ganz, ganz vielen Menschen darum, dass sie nur noch mit Hilfe des Computers Sounds erstellen, Multimedia-Sachen machen und so. Und die Orte, wo das aufgeführt werden, sind ganz klein. Sind abseits oder an den Hochschulen dort. Dann, wie ernähren sich diese KollegInnen dann? Sie ernähren sich von Förderungen. Ja, Und das ist das Problem. Also das ist natürlich kein Problem. Also natürlich sollen sie sich von Förderungen ernähren. Und wir haben hier in Hamburg sogar, mein lieber Kollege Carsten Gundermann hat ein dickes Buch geschrieben über die Antragspoetik.
Stellen wir in die Shownotes.
Ja, aber er selber sagt, ich will das nicht benutzen, weil auch er sich lieber um Aufträge bemüht, beziehungsweise diese Aufträge zu erfüllen, die er auch kriegt. Ja, es gibt ganz wenige, die haben Aufträge, aber die wissen, dass sie das auch wollen. Sie wollen Aufträge erfüllen. Ja, sie wollen Aufträge erfüllen und dafür ein Einkommen halt generieren. Und das ist aber leider nach meiner Beobachtung, es kann sein, dass ich falsch liege, aber nach meiner Beobachtung ist das schon längst nicht mehr Thema an den Hochschulen und in der jüngeren Generation meiner Mitkomponistinnen und Komponisten. Ja.
Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Definition? Wo setze ich denn jetzt eigentlich den Schnitt zwischen Jugendmusical oder Musical und Oper? Also ich meine, worin unterscheidet sich denn deine Jugendoper von beispielsweise einem Jugendmusical?
Das ist ganz klar. Ein Musical per se, ja, ist ja gesetzt, so wie auch eine Operette oder so. Ja, es ist jetzt einfach ein Stil, der aus dem angloamerikanischen Raum hierher kam, importiert wurde und der bestimmte eigene Gesetzmäßigkeiten halt hat, die ich nicht bedienen möchte und auch nicht bedienen brauche. Ja, also die Art zu singen. Ja, ein Musicalsänger und Musicalsängerin singt anders. Ja, mit Mikrofon meistens und so als ein Sänger, eine Sängerin, die in der Oper dort agieren. Ja, wir haben eine andere Instrumentierung, obwohl ich sehr häufig auch Drumset, E-Gitarre, alles dabei habe. Aber ich muss es nicht zwingend. Ich muss es nicht zwingend. Ja, jetzt in meiner jetzigen Oper Buddenbrooks, die ich gerade schreibe, das ist wieder ein Auftrag von einem größeren Haus.
Wie schön, da schlägt das Lübecker Herz natürlich gleich höher.
Ja, genau, aber das ist natürlich, also das scheint erstmal keine Jugendoper zu sein. Das ist eine meiner großen Opern, aber das war eben auch ein Auftrag. Die haben gesagt, möchten Sie es für uns machen, das würde uns sehr freuen. Und dann habe ich gesagt, ich kann es aber nur machen, wenn das Libretto Feridun Saymen Moglu schreibt. Mhm. Ja, weil er einen anderen Blick, er hat ja türkische Wurzeln auch, er lebt natürlich schon seit seiner Geburt, glaube ich, in Kiel und so, aber er hat doch türkische Wurzeln, er hat einen anderen Blick auf unsere deutsche Gesellschaft und dann können wir so ein urdeutsches, bürgerliches
Drama.
Ja, Familiendrama, auch so komplex gebaut und so weiter. Das können wir nicht ohne weiteres jetzt im Theater anbieten, dann bleibt es bei der Uraufführung. Mit dem ist das super, der hat mir, also wir, das Libretto ist jetzt fast fertig, also, und das wird toll, das wird einfach großartig, ganz, ganz großes Kino. Und so, dass es auch jüngere Menschen packen können, weil es wieder mal auch in ihr Leben reingreift, tatsächlich.
Was könnte die größte Motivation für Jugendliche sein, in die Oper zu gehen?
Naja, die müssen einfach wissen, die Oper ist im Theater das Event oder das Kunstwerk, was wirklich die meisten künstlerischen Ausdrucksmittel überhaupt generiert. Also ja, also Geruch kommt jetzt da nicht so vor. Es gibt einfach so eine umfassende Form von Kunst, ja, vom Bühnenbild über die Beleuchtungstechnik bis hin zum Orchester, den Sängern und Sängerinnen und dem Schauspiel und allem. Also es gibt einfach nichts Umfassendes. Und wenn das gut gemacht wird, und das kann man den Jugendlichen sehr deutlich machen, dann kann das einen Sog erzeugen, den die einfach dann nicht mehr vergessen. Ja, das ist einfach das, was man sich einfach aus so einem Blockbuster immer wünscht oder so, ja. Also, dass man wirklich reingeschleudert wird, dass man eine emotionale Achterbahnfahrt hat und so weiter. Das kann man in der Oper tatsächlich erleben. Und zwar deswegen, weil alle Gewerke des großen Hauses da mit dran sind wie am Schnürchen spielt, das sind ja 400 Leute, die bei so einer Oper mitarbeiten. Das ist ja irre, das weiß man ja gar nicht von außen. Und also, wie gesagt, emotionale Achterbahn und eine vollkommene, umfassendes gepackt werden. Das ist schon cool. Und ich glaube, dass das auch für Jugendliche wirklich sehr, sehr spannend dann ist. Bin ja oftmals dann auch bei Theaterpädagogischen Projekten dabei und so weiter. wenn ich da hinkomme und rede mit den Mädels und Jungs dort und ihren Lehrern und so. Und dann werde ich immer vorgestellt als ein Komponist und die gucken mich an, als wenn ich ein wieder auferstandenes Fossil bin aus der Zeit der Dinosaurier und sowas Absurdes. Es wird ja...
super.
Ja, ne, es ist so absurd, ja, weil natürlich auch nie mehr Musik komponiert wurde als heute. Geht natürlich immer gleich wieder viel in die Tonne und so, aber es ist tatsächlich so. Ich möchte gerne, dass mein Berufsstand wieder als ein Stand erlebt wird, ja, der den Menschen, ja, das Leben schöner macht, einfach schöner, ja, der die Menschen, der den Menschen eine Möglichkeit gibt, ihr Leben menschlicher zu erleben und ihr Leben als was Schönes zu erleben. Und das geht eben nicht nur mit einer Kugel Eis oder so, sondern das geht auch mit raffinierten künstlerischen Mitteln. Und das können wir. Wir als Komponisten können das gut. Ja. Und ich möchte gern, dass wir, dass meine lieben, vor allen Dingen jüngeren Kolleginnen und Kollegen diesen Ehrgeiz entwickeln, ja, eine Musik zu entwickeln, die charmant ist, die spannend ist, ja, die berührt in der Tiefe, wo man weinen muss, wo man lachen muss, im Theater, im Publikum. Das möchte ich gern, das wäre mein Wunsch, dass mein Berufsstand, meine künstlerischer Berufsstand diesen Ehrgeiz entwickelt, etwas Eigenes zu entwickeln, etwas Eigenes, mit dem man seine Mitmenschen in der Tiefe packen kann. Das wär's.